Leadership neu gedacht. Von und mit Corinna Pommerening. Der Podcast über Führung, Change, Transformation und New Work. Für Führungskräfte, Macher und Gamechanger, die den Wandel im Finanzsektor aktiv vorantreiben. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Cisco.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pommerening und heute möchte ich endlich eine Gästin einmal vorstellen. Ganz viele Folgen sind vergangen, ja, dass tatsächlich eine letzte Dame bei mir im Podcast war und von daher freue ich mich tatsächlich, Pavlina Popova zu begrüßen. Guten Morgen, Pavlina.
Guten Morgen, Corinna. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass du spontan zugesagt hast, dass du gesagt hast, das machen wir noch in diesem Jahr, noch quasi in diesem Jahresendstress, nehmen wir diesen Podcast auf und ich freue mich wirklich sehr, dass du als Frau auch hier noch quasi der krönende Abschluss meiner Podcast-Serie 2021 bist. Cool.
Ja, dann hoffen wir, dass wir den Zuhörern noch zum nächsten Jahr ein paar wichtige und interessante Impulse vielleicht noch mitgeben können.
Ja, super, klasse. Pavlina, ich möchte dich kurz meinem Publikum der Hörerschaft vorstellen. Du hast ja angefangen tatsächlich auch im Bereich Banking während deines Masterstudiums bei der Berliner Sparkasse und hattest dort also frühestmöglich die Chance, die Prozesse einer Bank oder in dem Fall einer Sparkasse kennenzulernen. Nach deinem Studium bist du klassisch in die Beratung eingestiegen bei Simon Kucher und Partner. Dein Fokus lag auf der Gestaltung von Hausbankmodellen. Nach der Beratung hast du dich entschieden, doch mal in die Fintech-Szene einzutauchen, bist zu Barzahlen gegangen, heute firmiert ja das Unternehmen als Wire Fintech und warst dort für die Bankenkooperation verantwortlich. Das vielleicht so zu deinem Exkurs im Bereich Fintech. Durch die Zusammenarbeit mit diesen unterschiedlichsten Banken, von klassischen Retailbanken bis hin zu Challengerbanken, ist dir aufgefallen, dass man von außen als Dritter oft die Geschwindigkeit der klassischen Banken ja kritisiert. Und du hast dir gedacht, ja, kann man das nicht vielleicht auch ändern? Und hast dich entschieden, ja, hier ein Stück weit den Wandel vielleicht mit voranzutreiben und bist zum Dachverband der Sparkassen gegangen. Zum Deutschen Sparkassen- und Giroverband als Projektleiterin für die Digital Payment Strategie. Jetzt zum 1. Januar, ganz spannend, in wenigen Tagen wechselst du in das Team im Rahmen der digitalen Innovation und wirst so für die Zusammenarbeit mit Dritten und weiteren Maßnahmen rund um das Thema Innovation verantwortlich sein, um hier auch den digitalen Wandel in der Sparkassenorganisation voranzutreiben. Ja, durch deine Tätigkeit sowohl in dem Fintech als auch im Verband der größten europäischen Bankengruppe konntest du dir doch ein umfassendes Bild der teils konträren Dynamiken und Prozessen sowie die Chancen und Herausforderungen unterschiedlicher Organisationen kennenlernen. Sehr diplomatisch hast du das verpackt, liebe Pavlina. Und neben deiner beruflichen Tätigkeit engagierst du dich auch noch ehrenamtlich und agierst als Mentor für Young Professionals innerhalb und außerhalb der Finanzbranche. Und unter anderem hast du hier mit anderen Alumni an der Humboldt-Universität zu Berlin ein Mentoring-Programm aufgesetzt, um StudentInnen frühzeitig auf die berufliche Zukunft vorzubereiten. Also ich glaube, ja, der Spannungsbogen, der ist aufgebaut. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir, Pavlina.
Ja, Wahnsinn. Das war ja eine sehr detaillierte Beschreibung. Ja.
Ich wollte auch nichts aus. Pavlina, man muss auch ganz ehrlich sagen, da konnte man jetzt auch nichts auslassen, weil alles an sich wirklich ganz spannende Bestandteile sind. Und ich glaube, in dieser Kombination bringt es dir echt ein, ja, USP, kann man sagen. Also du kennst so verschiedene Fronten, also Beratungsgeschäft, dann entsprechend Dachverband, du kennst sogar eine Primärbank oder eine Sparkasse, jetzt hier in dem Fall die Berliner Sparkasse, und kennst auch die Fintechs, also total interessante Kombi.
Ja, vielen Dank. Ja, es ist ja auch sehr interessant, unterschiedliche Parteien kennenzulernen, um auch dann entsprechend die anderen Seiten besser verstehen zu können. Und das war mir halt immer wichtig, ein holistisches Bild zu bekommen. Und gerade deswegen, um nur aber diesen kleinen Exkurs, dann kommen wir zurück zu den Banken, dann entsprechend auch jungen Leuten sowas vermitteln zu können, damit hoffentlich irgendwann mehr auch junge Bankerinnen und Banker hier in deinem Podcast sitzen.
Ja, klasse. Dann versuchen wir hier eine erste Weichenstellung vorzunehmen. Pavlina, wir haben so ein bisschen die Agenda abgestimmt, worüber wir heute sprechen wollen. Und die Wahl ist eigentlich auf 3 ausgewählte Themenfelder gefallen, die dir besonders am Herzen liegen. Es ist das Thema der konzentrierten Bankprodukte. Dann Daten als Erfolgsbaustein und dann wollen wir noch über Vertical Banking sprechen, die Vorteile für Nischenbanken. Warum sind denn ausgerechnet diese 3 Handlungsfelder zu deinen 3 Herzensthemen geworden?
Also ich habe einen sehr diversen Freundeskreis und gar nicht mal so viele Bankerinnen und Banker in meiner Umgebung. Und mir ist aufgefallen, dass das Thema Banken, also wir befinden uns ja hier in unserer kleinen, sage ich mal, Finanzwirtschaftsblase, wo für uns das alles total verständlich und klar ist und wir sehr digital voranschreiten, die besten Produkte den Kunden anbieten als Banken und auch als Finanzdienstleister. Aber das kommt da vorne bei dem Kunden gar nicht an. Und das merke ich immer wieder in Gesprächen mit anderen Menschen. Und dann frage ich aber immer wieder gerne, was würdest du dir denn wünschen? Ja, weil ich nutze das einfach auch gern. Das ist ja auch ein bisschen Hobby, also meine Arbeit könnte man auch als Hobby zum Teil bezeichnen, weil ich es einfach im privaten Umfeld dann auch immer beobachte, was da passiert. Und dann dachte ich, wenn es meinen Freunden schon so geht oder meinen Bekannten schon so geht, dann muss es ja auch ganz vielen anderen Kunden so gehen. Und das sind ja alles letztendlich Kunden einer oder vielleicht auch mehrerer Banken. Und letztes Jahr hatte ich so angefangen, darüber nachzudenken, was man denn besser machen könnte. Ich habe mich natürlich auch sehr viel mit dem Thema Challenger-Banken beschäftigt und auch Vertical-Banken, Banken, die ja auch auf das Thema spezielle Kundengruppe, kundenzentrierte Bankprodukte zuschneiden. Und ja, das hat mich einfach angefangen zu interessieren und ich versuche das auch immer mehr einzustreuen, weil ich glaube, nur so können wir letztendlich ja die Kunden dort abholen, wo sie sind. Und da würde ich ganz gern auch den Bogen spannen zu dem letzten Podcast-Gast.
Mit Professor Jürgen Mohrmann, ja.
Genau, die Folge habe ich tatsächlich auch gehört. Die war auch super spannend, sehr viele interessante Aspekte. Er hat aber eine Sache gesagt, die bei mir hängen geblieben ist. Und zwar, Ausgangspunkt ist der Kunde und der Kunde hat Kundenprozesse beziehungsweise Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse muss man befriedigen. Niemand möchte ein Produkt kaufen.
Niemand möchte diesen Kredit haben, ne? Dieses Darlehen. Ja. Es geht um sein Bedürfnis, das genau, befriedigt richtig. Werden muss. Ne? Genau, das hat er gesagt. Genau. Ja.
Und das daran schließt vielleicht auch heute der Podcast nochmal ganz gut an. Und das ist bei mir, da hat sich wirklich, mein Bankerherz auch erwärmt, weil genau so sehe ich das auch. Ja, wenn wir den Kunden helfen, wenn wir Kundenbedürfnisse befriedigen, können wir letztendlich eigentlich erfolgreich sein. Und das gilt natürlich für mich im Dachverband, insofern, dass ich so die Sparkassen befähigen kann. Ja, wir haben ja keinen direkten Kundenkontakt, aber alles, was wir als Dachverband tun, ist natürlich für die Sparkassen letztendlich. Und nur mit unseren 35 Millionen Kunden, ja, können wir natürlich auch so viel erreichen für die Sparkassen, wie wir im Dachverband auch die Sparkassen bei unterstützen.
Ja, klasse. Dann lass uns doch auch direkt mit den konzentrierten Bankprodukten beginnen. Wie würdest du denn den Status quo in den klassischen Banken beschreiben? Also inwiefern sind denn Bankprodukte tatsächlich schon konzentriert oder wie viel Luft nach oben gibt es noch, Pavlina?
Also ich würde sagen, wir haben schon einen Schritt vorangetan. Jetzt könnte ich natürlich anfangen mit, wir haben ganz viel Luft nach oben, aber fangen wir mit dem Status quo an. Mhm. Ich glaube, durch die Entwicklung, und das hatte Herr Dr. Mohrmann auch gesagt, mit der Entwicklung hin zum Smartphone als zentrales, sag ich mal, Tool hin zum Kunden, ja, und jeder von uns hat es in der Hand, haben alle Banken durch die Entwicklung einer eigenen Applikation, das war vor 10 Jahren ja auch nicht so verständlich, selbst ich hatte vor 10 Jahren, glaube ich, keine Banking-App genutzt, ja, haben die Banken einen Schritt in Richtung Kundenzentrierung, sprich den Kunden vielleicht auch dort zu begegnen, wo er in seinem Alltag ist, und zwar am Smartphone, zum Teil natürlich auch nach wie vor am Desktop, einen Schritt vorangetan. Was das Thema aber Ausgestaltung von Bankprodukten und die Kommunikation dessen angeht. Da haben wir sehr viel Luft nach oben. Ja, wir versuchen immer noch sozusagen den Kunden eher etwas zu verkaufen, als das Bedürfnis bei dem Kunden zu wecken. Das war 2016, hatte ich in der Beratung damals begonnen, und wir haben dann entsprechend versucht über so, wir haben es ein Hausbankmodell genannt, du hattest es einleitend auch gesagt, versucht nach unterschiedlichen Lebensbedürfnissen zu Lebensphasen Bankprodukte eher als Lösungsansätze zu formulieren. Es ist genau das gleiche Produkt, es wurden keine Produkte umgebaut, ja, man habe aber sozusagen die Geschichte ganz anders erzählt, ja, also man hat eher das Bedürfnis nach einem Eigenheim oder nach den eigenen vier Wänden und nicht nach einem Kredit, nach einer Baufinanzierung, ja, man möchte seine Familie beschützen, ja, und man möchte natürlich dafür vorsorgen, wenn man Nachwuchs hat, dass nichts passiert. Und nicht nach einer Versicherung, nach einer Risikolebensversicherung, ja. Das ist, allein das Wort ist schon so sperrig, ja. Und da hat sich nicht so viel getan in diesen 4 Jahren, seitdem ich in der Beratung angefangen habe. Wir haben nach wie vor von der User Experience her uns zwar gebessert. Das heißt, wir haben nicht mehr diese Hamburger-Menüs, wo kein Mensch mal mehr drüber klickt und die Kunden sich durch ewige Prozesse klicken müssen. Wir haben zwar den Zugang, also wirklich den der Channel hin zum Kunden, der ist besser geworden, aber die Geschichte, die erzählen wir noch nicht so gut. Und was wir, glaube ich, immer noch nicht machen, ist, den Kunden selbst mehr zu involvieren und zu fragen. Und da gibt es ja heutzutage sehr viele Tools. Das heißt, wir müssen da noch unsere Hausaufgaben weitermachen.
Okay. Woran liegt es, dass wir da vielleicht noch nicht an der Stelle sind, wie es eigentlich notwendig wäre jetzt Ende 2021? Ist die Erkenntnis noch nicht da? Also fehlt es noch an Awareness oder fehlen die Ressourcen in den Banken, in den Sparkassen, um das umzusetzen? Wie würdest du denn das vielleicht auch?
Ja, wir haben natürlich als Banken auch vor allem in den letzten Jahren sehr viele regulatorische Prozesse in unsere Hausaufgabenbücher bekommen, um die wir uns auch kümmern mussten. Ja, also das geht leider, was heißt leider, das geht nach wie vor, weil man einfach die regulatorischen Anwendungen auch IT-seitig umsetzen muss. Ja, man kann das nicht einfach auf depriorisieren oder auf die Seite legen. Das heißt, dort ist sozusagen, wird sehr viel auch Kapazitäten und auch IT-Ressourcen, ja, wir sprechen ja letztendlich immer auch über IT-Ressourcen gebunden. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich, das wissen wir alle, unsere Legacy-Systeme aufräumen. Ja, das geht aber nicht von heute auf morgen. Ja, das heißt, da arbeiten wir natürlich als Banken, ich spreche jetzt mal für die Bankenbranche, arbeiten alle Banken sozusagen dran, nach und nach aufzuräumen. Das geht aber auch nicht von heute auf morgen. Da muss man ja auch, und da werden wir auch später dazu kommen, bei dem Thema Daten, nach und nach aufzuräumen und auch Datenlandschaft zu verbessern. Das bindet aber auch IT-Ressourcen. Dann gibt es eine Reihe an weiteren Maßnahmen und Themenfeldern, wo man weitere IT-Ressourcen bindet. Ja, ob das jetzt, ich komme jetzt aus dem Digital Payment heraus, kann sagen, wie viel man dort eigentlich machen kann und wie man sich positionieren kann. Das Thema Drittanbieterkooperation, wenn man mit einem Drittanbieter kooperieren möchte, weil man es als sinnvoll und strategisch richtig erachtet und dort einen Mehrwert sieht, ja. Das bindet so viele Kapazitäten, allein eine Kooperation, da muss man sich mal vorstellen, was man sonst machen muss. Und die Welt, ich sag mal, die Bankenwelt dreht sich gefühlt immer schneller. Ja, vielleicht ist es auch nur meine Empfindung, weil ich noch nicht so lange drinnen bin. Aber man guckt auch noch, was machen die Wettbewerber. Und die Wettbewerber sind so schnell, so große Wettbewerber wie PayPal oder Klarna, weil natürlich auch das Geld derzeit sehr, sehr billig auf dem Markt erhältlich ist und die natürlich auch mit Geld überschüttet werden und das reinstecken. Und Banken müssen sich da auch selbst finanzieren. Das heißt, wir können nicht mit solchen Kapitalpuffern da rangehen, wie vielleicht jemand, der mit Geld überschüttet wird gerade. Mhm. Also sehr viele unterschiedliche Themen, die gleichzeitig behandelt werden. Und das Thema Kundenzentrierung ist natürlich ein kleiner Themenbereich. Ja? Du wirst andere Gäste in deiner Runde haben, die über andere berichten werden, die genauso wichtig sind. Ja? Und letztendlich ist es immer eine Priorisierung von Themen. Und jeder prescht mit seinem eigenen voran und sagt, das ist ganz wichtig. richtig.
Ja, aber jetzt sag doch nochmal bitte aus deiner Perspektive, warum ist es denn so entscheidend, sich um das Thema der Konzentrierung zu bemühen und die wirklich zu optimieren, nachhaltig zu verbessern?
Durch die Kundenzentrierung, also ich glaube, das Thema, was dann in den Banken, vor allem in den letzten Jahren ja auch nochmal wichtig geworden ist, ist das Thema, den Kunden oder die Kundenschnittstelle nicht zu verlieren. Die Kundenschnittstelle bedeutet wirklich Interaktion mit dem Kunden und auch dazu habt ihr letzte Woche bereits gesprochen. Genau. Es gibt unterschiedliche Modelle. Die Banken können natürlich zurück in den Maschinenraum gehen, können Produktanbieter sein oder rein wirklich als Plattform im Sinne von infrastruktureller Plattform.
Sprichst jetzt schon über das Thema Ökosysteme, ne?
Genau, richtig, agieren. Ich glaube aber, das Interesse ist trotzdem, den Kunden nach wie vor bei sich zu behalten. Weil wenn man den Kunden sozusagen bei sich hat, kann man ihn besser verstehen, man kann mit ihm sprechen. Durch das bessere Verständnis wiederum kann man dafür sorgen, dass der Kunde zufriedener ist, dass er sich mit der Marke besser identifizieren kann, dass eben die Wahrnehmung da ist. Dadurch interagiert der Kunde wiederum natürlich viel mehr mit der Bank selber. Und durch Kundeninteraktion entstehen immer, mit jeder Kundeninteraktion entstehen entsprechende Daten und Transaktionsdaten, die wiederum verhelfen dazu, den Kunden besser zu verstehen und ihn wieder an sich zu binden. Und es ist ein Kreislauf. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Banken heutzutage enormen Margendruck haben. Ja. Und ich glaube, durch eine Kundenbindung im Sinne kundenzentrierte Produkte für eine Kundenbindung können Ertragsopportunitäten entstehen durch Cross- oder Upselling, durch Verhinderung von Kundenabwanderung, durch Neukundengewinnung. Es gibt so viele unterschiedliche Facetten. Ja, ja. Es dreht sich alles um den Kunden.
Ja, das knüpft super nochmal an diesen Punkt an, den ja auch Professor Moormann klar gemacht hat. Also Kundenzentrierung, das Kundenverständnis muss im Mittelpunkt stehen und das ist so essentiell, damit dann auch alles andere darauf aufbauen kann. Pavlina, lass uns doch nochmal so ein bisschen über Best-Practice-Beispiele auch sprechen, also Best-Practice-Beispiele aus anderen Branchen, an denen wir vielleicht auch uns vor Augen führen können. Was machen die richtig im Kontext von Kundenzentrierung? Hast du ein paar Ideen oder Impulse für uns?
Ich glaube, also die größten oder die besten Best Practices kommen natürlich von den Big Techs dieser Welt. Ja, die machen Kundenzentrierung vor, beziehungsweise was man alles aus Daten lernen kann. Ich würde jetzt mal das Thema Datenschutz und Missbrauch von Daten jetzt mal kurz hinten anstellen. Können wir aber auch gerne nochmal zu sprechen. Aber Best Practices aus anderen Industrien, ja, ich kann ja mal aus meinem eigenen Leben berichten. Ja. Was ich sehr, sehr gerne nutze, ist Spotify. Also darüber habe ich auch zum Beispiel deinen Podcast oder höre ich deinen sehr Podcast gut. über Spotify. Ja, vielleicht der ein oder andere Hörer auch. Und das ist eine Musik- oder Podcast natürlich App und auch für die Webversion. Und Spotify erstellt auf Grundlage der Musik, die man sonst hört, über den Alltag hinweg jede Woche eine eigene Zusammenstellung an neuer Musik, die jemand interessant finden kann. Und ich bin sehr musikbegeistert. Das ist etwas, was ich in meiner Freizeit einfach zum Entspannen einfach mal anmache. Und die erscheint jeden Montagmorgen. Das heißt, Spotify schaut sich da ganz dediziert an, was für Genres ich höre. Jetzt denken wir bei Genres an sehr vielen, weiß ich nicht, kleine, sag ich mal, übergeordneten Themen wie Rock, Pop oder so. Aber es gibt, glaube ich, tatsächlich irgendwie 20.000 sehr dedizierte Genres, die datentechnisch etabliert wurden und dann eingeteilt wurden. Und dann guckt sich Spotify an über natürlich einen Algorithmus. Was sind das für Genres, die ich gerne höre? Was hören andere, die die gleichen Lieder bisher gehört haben, sonst so für Lieder? Und stellt halt eine kleine Playlist zusammen. Das finde ich super spannend und das ist wirklich wie auf mich zugeschnitten. Ich habe gestern erst meine monatliche Abrechnung von 9,99 € für Spotify bekommen und früher dachte ich mir, brauche ich das wirklich? Inzwischen bin ich absolut überzeugt, da gibt es keine Frage. Ja, und dann sieht man auch wieder dieses Ertragsopportunitäten. Ansonsten, was ich auch gerne nutze, ich glaube so wie viele andere auch, ist Netflix. Ja, Und man kennt es vielleicht sehr oft, dass man abends auf dem Sofa sitzt, versucht irgendwie was zu finden, weil man nicht weiß, was als nächstes sozusagen ansteht. Und dann gibt es diesen kleinen Überstimmung, diese Überstimmungsanzeige mit wie viel sozusagen andere Nutzer oder wie passend dieser Film dazu ist. Und ich nutze das. Also man kann jetzt sagen, ich fall drauf rein, ja, aber ich fall drauf rein, ja? Ja. So, und solange ich drauf reinfalle und es dann tatsächlich Übereinstimmung gibt, finde ich das eine sehr gute Sache, weil sie nehmen mir meine Wahl sozusagen ab.
Ja, das ist für dich eine Hilfestellung. Ja.
Ja, genau, richtig, ja. Dann gibt es noch diverse andere Beispiele. Man kann es ja einfach machen, zum Beispiel beim Thema Onboarding. Es gibt aus der Kleidungsindustrie so ein paar Beispiele, wo personalisierte Päckchen mit ganzen Outfits zusammengestellt werden, wo man beim Kaufabschluss werden einem unterschiedliche Modelle angezeigt, dann kann man einfach sagen, was man gut findet. Und auf der Basis wird sehr simplifiziert im Hintergrund eine Auswahl anhand von unterschiedlichen Gruppierungen zusammengestellt. Dann kommt das Outfit nach Hause, was irgendwie stilistisch zu einem passt. Ja, jetzt wird man sich wahrscheinlich der ein oder andere Hörer denken, was redet sie da? Also, es geht hier um Hosen und Jacken und Musik. Ja. Aber wir müssen ja von anderen Branchen irgendwie uns mal zumindest mal angucken, was diese macht, warum die so erfolgreich
sind. Aber Pavlina, ganz ehrlich, unsere Bankprodukte sind ja leider nun mal nicht so smart oder so sexy wie die von dir erwähnten Beispiele jetzt eben gerade. Aber das soll uns ja jetzt nicht entmutigen, oder? Also was können wir hier vielleicht so als Transfer auch mitnehmen?
Ja. Also ich glaube, wir sind nicht so sexy. Unsere Produkte sind nicht so sexy. Das andere vermag ich nicht drüber zu urteilen. Aber ich glaube, was bei Bankprodukten so spannend ist, ist, dass die Finanzen ja in allen diesen Kategorien verankert sind. Ich zahle für das Spotify, ja. Ich zahle für Netflix. Ich bezahle für den Einkauf, ja. Und ich finde, wir könnten sozusagen viel mehr diesen Schnittstellen nutzen und auch viel mehr sozusagen uns angucken, was die Bedürfnisse, und jetzt kommen wir wieder zurück zu den Bedürfnissen des Kunden sind und was wir uns davon abgucken können. Mhm. Und das sind aus meiner Sicht halt drei Themen. Das Thema Personalisierung, das hatte ich im Beispiel jetzt bei Spotify auch natürlich nochmal hervorgehoben.
Ja.
Das Thema Onboarding, also man kann den Kunden, vor allem wenn er zu einer Bank kommt das erste Mal, ja auch mal fragen, was er möchte. Ja, ich wurde irgendwann neulich mal von jemandem gefragt, was denn Geld für mich bedeutet. Und ich war so erstaunt, das hat mich das ganze Wochenende beschäftigt, weil mich noch nie jemand diese Frage gestellt hat. Und ich dachte, warum eigentlich nicht? Wenn ich irgendwann mal die Antwort auf diese Frage finde, löse ich vielleicht sehr viele andere Fragestellungen in meinem Leben. Ja, und ich glaube, da können wir den Kunden fragen. Und ein Asset, glaube ich, was die Banken nach wie vor haben, ist das Thema Wissen über Finanzprodukte. Und dort auch Bildung zu betreiben. Also etwas, was mir am Herzen liegt, ist nach wie vor auch die Ausbildung von jungen Leuten zu dem Thema Geld. Darüber erfährt man als Kind, als Jugendliche viel zu wenig. Ja. Mhm. Und das trägt sich in das Erwachsenenleben ein. Das heißt, da können wir natürlich als Banken eigentlich unser Kernprodukt auch bei dem Thema Bildung irgendwie mitfahren kann. Ja, also das Thema Personalisierung, Onboarding und Finanzbildung. Und da vielleicht integriert in den Finanzprodukten oder in den Finanzprodukten, die die Kunden für diese anderen Industrien nutzen, ja, um dort irgendwie Abhilfe zu schaffen und dort zu sein, was der Kunde gerade braucht. Vielleicht können wir als Bank nicht den Kunden dabei helfen, was es jetzt heute Abend schon wieder zu Abendessen geben soll, ja, aber wir können ihm vielleicht dabei helfen, den Einkauf so einfach wie möglich zu gestalten, wie er ihn gern, also im Sinne von zahltechnisch abhandeln möchte, oder aber auch ihm Tipps zu geben, wie er beim Einkauf sparen kann, ja, weil wenn ich mir mal meine Abrechnung angucke, ist das Budget für Essen sehr hoch.
Genau. Okay, also da Sparpotenziale aufzuzeigen.
Auf jeden Fall. Ja. Ganz großes Thema, ja. Mhm.
Ja, klasse. Lass uns doch mal auf von Konzentrierung jetzt zu diesem Themenblock Daten zu kommen. Da hattest du ja vorhin auch schon so ein bisschen touchiert, bist ja schon so ein bisschen in Berührung gekommen. Kannst du uns diese Schnittstelle und den Zusammenhang einfach nochmal erklären, dass das vielleicht auch nochmal deutlich wird?
Ich glaube, das fängt dabei an, lass uns doch gerne mal das Beispiel nehmen, ich boarde den Kunden an. Und ich frage den Kunden nach unterschiedlichen, ich habe jetzt das schon umgesetzt bei mir in der Bank, so nach dem Motto. Mhm. Und ich frage den Kunden nach sehr vielen unterschiedlichen Interessen, Vorzügen, Problemen, Bedürfnissen in seinem Leben. Vielleicht befindet er sich gerade in einer einschneidigen Phase in seinem Leben, hat gerade eine Familie gegründet, hat einen Job gewechselt, möchte ins Ausland gehen. Es gibt ja so ein paar zentrale Lebensereignisse, die für Banken sehr interessant sind. Und es ist erstmal schön, dass ich den Kunden das frage. Die Frage ist, wo landen die Antworten? Und was mache ich damit? Weil den Kunden nur zu fragen, bringt erstmal nichts. Ich muss ja etwas daraus machen. Ja, und dann kommt das klassische Thema von Daten sammeln. So. Und was ich realisiert habe in den Banken, in meiner Kooperation oder in meiner Arbeit im Fintech, aber auch was ich jetzt sehe und was ich von anderen Kollegen mitbekomme, ist, wir haben die Datenlandschaft halt immer noch nicht im Griff. Und wenn ich die Datenlandschaft nicht im Griff habe und die Kundendaten komplett zerstreut sind, dann kann ich gar nicht ich nenne es wirklich anonymisiertes Kundenprofil erstellen, erstmal, um den Kunden überhaupt dann diese bedarfsgerechten Produkte näher zu bringen, im Sinne von Lösungen aufzuzeigen. Ja. Mhm. Und wenn ich nur seine Kontonummer und seinen Kontostand kenne, aber wo ganz anders landet eigentlich vielleicht, wenn wir über Regionalbanken sprechen, bei dem Berater, ja, noch in der Filiale, weil die gibt's ja nach wie vor, liegen irgendwo die ganzen Präferenzen, ja, selbst wenn es auch kleine persönliche Präferenzen sind, dass die sozusagen einem zentralen Datentool reingegeben werden und auch im Frontend verarbeitet werden, in der App irgendwie darauf eingegangen wird. Das fußt alles auf den Daten und auf der Datenordnung vor allem, ja. Und ohne die kann man dann gar nicht den Kunden zentriert ansprechen. Das kann vielleicht der Berater, weil er ihn kennt, ja, im regionalen Bereich. Aber das kann man mit Sicherheit zum Beispiel jetzt für die Sparkassen gesprochen nicht für 35 Millionen Kunden machen. Das heißt, da braucht es natürlich automatisierte Prozesse und Algorithmen. Und es geht aber nur, wenn es eine aufgeräumte und zentrale Datenlandschaft gibt.
Also erste To-Dos tatsächlich in den einzelnen Organisationen wirklich die Datenlandschaft nochmal in den Fokus nehmen, aufzuräumen oder auch tatsächlich noch Daten zu erheben, oder?
Auf jeden Fall. Also Daten zu erheben durch Fragen des Kunden. Ich sage jetzt nicht, man muss den Kunden bei jeder Sache fragen. Der Kunde sollte ja auch nicht überladen sein und der Kunde hat vielleicht auch ganz andere Vorstellungen. Aber es gibt ja auch natürlich Fokusgruppen, die man in unterschiedlichen Projekten bei Produktentwicklung etc. involvieren kann. Das heißt, dort, wo Projekte verankert sind, würde ich immer darauf zurückfußen, auch mal so Fokusgruppen zu bilden, Themen auszufokussieren, etc. Und dann die Daten auch tatsächlich beim Kunden zu sammeln. Ja, auf jeden Fall. Das kann man in der Filiale machen. Also ich meine, Regionalbanken und auch die großen Banken, die Filialinfrastruktur haben, können natürlich auch ihre Berater, die am Kunden zumindest dran sind, nochmal davon profitieren. Aber nicht ohne, dass es eine zentrale Maske gibt, wo sowas eingetragen wird, damit es verarbeitet wird.
Und dann auch wahrscheinlich institutsweit, dass es dann identische Abfragen sind, oder?
Auf jeden Fall, ja. Mhm. Also es braucht ja eine Art, sag ich mal, der Synchronisierung und Harmonisierung, ansonsten ist ja wieder nur Chaos, ja. Genau. Und das muss man richtig machen und das ist natürlich eine Mammutsaufgabe, also das möchte ich gar nicht abtun. Es ist eine Mammutsaufgabe, weil da ist wieder das böse Wort Legacy-System, das ist über die Jahre gewachsen und man kann es nicht von heute auf morgen aufräumen. Aber ich sehe schon auf jeden Fall ja die Bereitschaft. Und ich sehe auch schon Fortschritte, keine Frage.
Ja, okay. Das stimmt uns ja positiv. Aber lass uns doch jetzt mal von diesen, ich sag mal, von diesen Basic-To-Dos, die jetzt wirklich zwingend umgesetzt werden müssen, also Daten aufräumen, Daten managen und so weiter erfassen. Was können denn Banken jetzt noch tun, um wirklich dann auch die, ja, diese finalen Potenziale und den Handlungsbedarf dann nicht nur festzustellen, sondern da auch wirklich anzudocken und genau da anzusetzen? Also was sind so wichtige Maßnahmen, die dann auch anstehen rund um das Thema Daten?
Ich glaube, man sollte viel mehr, sag ich mal, wirklich Projekte nur rund um das Thema Daten, also einen zentralen Datenbeauftragten, der eine Infrastruktur bildet, wo die Daten abliegen. Und weil auch das dauert natürlich entsprechend sehr, sehr lange, das Ganze aufzuräumen. Das ist ja nicht von heute auf morgen mal schnell umgestaltet. Ja, wir hatten das Thema Regulatorik, weitere Themen, Umsetzungsprojekte und Produkte. Ich glaube, um dann letztendlich eine Landschaft zu bauen, eine Datenlandschaft, auf der, also die Datenlandschaft an sich reicht ja nicht aus. Da müssen wir drauf aufsetzen. Und um diese Kundenzentrierung dann wiederum wieder reinzubringen, ist es natürlich wichtig, dass man Systemarchitekten mit einbaut, dass man UX- und UI-Designer mit einbindet in die Projekte, um dann letztendlich das, was man hat, auch dem Kunden ja rüberbringen zu können. Also wir können die tollsten Produkte haben, wir können das beste Angebot haben, wenn der Kunde es uns nicht abkaufen, da sind wir wieder bei meinen Bekannten und Freunden, ja, dann bringt es das nichts. Und
also vielleicht auch tatsächlich den Kundendialog suchen. Du hattest eben das Stichwort Fokusgruppen, das ist ja eine Möglichkeit, um tatsächlich auch Kunden in so einer ganz frühen Phase zu involvieren und genau nach den Kundenbedürfnissen dann zu fragen oder auch nach Feedback beispielsweise.
Auf jeden Fall. Und ich kann auch jeden Banker und jeder Bankerin, ja, die hier heute zuhört, auch nur raten, einfach mal mit anderen Leuten zu sprechen und auch mal bei sich selbst auch zum Teil anzufangen, ja. Man denkt immer so, das ist so der Job, und dann aber ärgert man sich selbst über gewisse Bankprozesse im Alltag, und dann denke ich mir immer, ich bin doch auch Kundin, fange ich doch mal ganz kurz bei mir selber an und überlege, was brauche ich eigentlich, was fehlt mir, und dann in die Umgebung zu gehen, das im größeren Bild, genau wie du es gesagt hast, das Thema Kundenfokus, und dort, wo man es selbst nicht kann, dazu hattet ihr auch letzte Woche gesprochen, Kooperationen zu schließen. Ja, man denkt bei Kooperationen immer natürlich an kundenrelevanten Kooperationen, aber man kann natürlich auch Kooperationen im Maschinenraum eingehen, wo andere einen dabei helfen. Und ich glaube aber, das bringt alles nichts, wenn es nicht in den Führungsetagen sozusagen angekommen ist und das Thema priorisiert wird. Mhm. Ja, ich würde es als Verflechtung in alle möglichen Organisationseinheiten sehen, vom Entwickler, ja, bis hin zur Führungskraft im strategischen Bereich.
Und bis hin natürlich zum Mitarbeiter, zum Berater, der natürlich jetzt auch einen anderen Blick dann auf das Thema der Datenerfassung oder der Abfrage dann auch haben muss. Also ich glaube, es ist tatsächlich ein Gesamtbankthema.
Absolut, absolut. Und am Ende reingegossen in einer schönen App. Also das ist doch gar kein Problem. Jetzt wissen wir alle, was wir zu tun haben.
Ja, okay, ist nochmal alles zusammengefasst. Ja, ist schwierig, klar, ne? Aber ja, ich glaube, es ist auch nochmal klar, diesen Punkt Kulturwandel hier auch nochmal mit aufzuführen. Dass, ich glaube, das ist ja auch von dir noch so ein Impuls gewesen. So war unser Vorgespräch, dass du gesagt hast, achtet hier auch auf das Thema Change, und es müssen auch alle dieses Commitment auch dafür haben.
Auf jeden Fall, ja. Also das Thema Change ist natürlich sehr schwierig, und im Sinne von, es gibt so viele unterschiedliche Prozesse, die Welt dreht sich schneller, das hatte ich schon gesagt. Ich glaube aber, wenn wir alle anfangen, bei uns selbst zu schauen, also wirklich von der Führungskraft bis hin zum Berater, ich bin ja selbst Kunde, was nervt mich vielleicht, dann gerät es in den Alltag des Denkens. Ja, also immer mitzudenken, hier, ich habe einen Kunden neben mir, was würde der sagen? Auch mal Freunde und Familie zu fragen, Mensch, wir haben hier sowas Neues gebaut, was sagt ihr eigentlich dazu? Findet ihr das gut oder nicht? Ja, das ist natürlich nicht die relevante Stichprobe, wie man statistisch sagen würde, aber ich glaube, das würde dabei helfen, den Kulturwandel sozusagen peu à peu voranzutreiben.
Da fällt mir ja total richtig und wichtig. Ich war neulich bei einer Bank und hatte mit dem Vorstand in seinem Vorstandsbüro gesprochen und er sagte, sie haben an ihrem Sitzungstisch einen Stuhl mehr, immer freigehalten. Der soll dafür stehen, dass man in Gesprächen, in Diskussionen immer an diesen freien Platz denkt und den Platz nimmt natürlich der Kunde quasi ein, dass man hier den Kunden einfach im Fokus hat und sich das immer wieder auch in Diskussion vor Augen führt, darauf zurückkommt und sich nicht in reine Prozessdenke ja verrennt, sondern immer wieder zurückkommt, ja, was ist jetzt für den Kunden entscheidend?
Auf jeden Fall. Das große Vorbild hier ist Amazon. Die machen das tatsächlich, ja. Von daher kann ich, finde ich unglaublich toll, dass man das so umsetzt. Und um vielleicht aber auch noch eine Laudatio da anstelle sozusagen an die Regionalbanken aber auch zu verteilen. Also Kundenzentrierung fängt ja wirklich beim Kunden an. Wir haben jetzt natürlich über sehr viele digitale und idealistische Prozesse gesprochen, ja. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass dass Regionalbanken beim Kunden vor Ort sind. Und auch wenn natürlich Filialinfrastruktur zurückgebaut wird, das ist das Thema Beratung vor Ort. Und ich glaube, das ist nicht nur im Privatkundenbereich, aber auch im gewerblichen Bereich. Die Berater, die wirklich vor Ort beim Kunden, mit dem Kunden über Probleme reden, das ist wirklich Kundenzentrierung, ja. Wir müssen uns einfach nur heben in die digitale Welt.
Genau, wir müssen halt beide Welten spielen können oder bespielen können. Genau, ja. Ja, Pavlina, lass uns bitte zum Abschluss auch nochmal auf das Thema Vertical Banking zu sprechen kommen. Ich hatte eben in der Einführung gesagt, es geht hier um das Thema Nischenbanken, Nischenbanking. Was genau ist darunter zu verstehen? Also was macht Nischenbanking aus? Und vielleicht kommen wir dann auch nochmal im zweiten Abschnitt darauf zu sprechen, warum ist es auch für Regionalbanken wichtig zu verstehen?
Nischenbanking ist genau das, was es sagt, auf eine Nische, also auf eine sehr bestimmte Kundengruppe ausgelegte Bank. Ich glaube, dass das berühmteste Beispiel ist hier wahrscheinlich die APO-Bank.
Die auch Professor Mormann erwähnt hatte, genau.
Ja, genau, deswegen, also ich glaube, Professor Mormann und ich sollten uns mal austauschen.
Ich stelle den Kontakt her.
Super. aber die APO-Bank, die sehr spezialisiert ist auf Ärzte und Apotheker. Ja, und da auch entlang halt, und wenn wir über Bedürfnisse reden, zum Beispiel, die sich natürlich anguckt, welche speziellen Bedürfnisse haben denn Apotheker und Ärzte? Von der Ausbildung, Bildung einer Praxis etc. Ja. Und natürlich hat das Thema Nischenbanking oder Vertical Banking jetzt in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen. Das liegt daran, dass es infrastrukturell gesehen sehr einfach eine Bank zu gründen. Okay, jetzt möchte ich hier auch keine falschen Gerüchte in die Welt streuen, aber durch Banking as a Service Anbieter, wie vor allem die Solaris, bis vor 2 Jahren war es halt noch die Wirecard Bank, aber die Solaris als berühmtestes Beispiel, ist es sozusagen einfach durch eine Draufsetzen auf eine Bankinfrastruktur die Endkundenschnittstelle zu besetzen. Da muss man sich nicht um die kompletten regulatorischen Voraussetzungen, die mit so einer Bankenlizenz halt nun einmal einhergehen, zu kümmern. Und das Beispiele aus der Industrie, die wir jetzt kennen, sind zum Beispiel Contis, die sehr stark auf Selbstständige konzentriert sind, Penta auf etwas größere Geschäftskunden. Wir haben die Tomorrow Bank, die natürlich einen sehr starken Fokus auf das Thema nachhaltiges Banking hat. Und viele weitere. Wenn man so in die USA guckt, die natürlich viel verrückter sind, ja, gibt es, glaube ich, selbst eine Bank, hatte ich mal gelesen, für Influencer, ja. Ich weiß jetzt nicht, welche bestimmten Bankbedürfnisse Influencer haben, aber das mag ja auch sein, dass die das haben.
Ja, okay.
Ich würde mich jetzt nicht als Influencer bezeichnen, vielleicht du?
Nee, auch nicht. Den Status habe ich nicht.
Okay, aber weil du auch gefragt hast, warum das so wichtig ist und wie das auch dazu passt, dass wir darüber davor gesprochen haben. Es ist natürlich viel einfacher, sich an einer bestimmten Kundengruppe die Bedürfnisse anzugucken, weil die etwas homogener sind als bei einer sehr heterogenen Kundengruppe wie den 35 Millionen Sparkassenkunden, ja, die komplett unterschiedlich sind und man super viele unterschiedliche Bedürfnisse befriedigen muss. Und es ist aber interessant, die einzelnen Kundengruppen zu betrachten und entlang der Kundenjourney, ja, also von wann kommt der Kunde mit uns in Kontakt, was sind wirklich die Problemstellungen, sich dem Thema anzunähern, ja, und auch mal über den Tellerrand hinauszublicken. Wenn ich jetzt mal Contis als Beispiel nehme, die haben ja dann auch so eine Steuerberatungseinheit gegründet und eine Stiftung, ja, die Selbstständigen dabei hilft, sozusagen durch die ganzen Themen, die sie benötigen, auch in Steuerhinsicht zu beraten, weil das einfach bei Selbstständigen ein großes Thema ist, ja. Und da kann man sich sozusagen eine Scheibe nur insofern bei großen Instituten abschneiden, als dass man vielleicht anfangen sollte, wenn man kundenzentriert denkt und gar nicht weiß, wo man anfangen soll, dann kann man ja anfangen, unterschiedliche Personengruppen zu bilden.
Die sogenannten Personas.
Genau, die Personas, richtig. Nicht alle werden darauf passen, aber da kann man auch mal überlegen, und jetzt fange ich mal an, ein bisschen rumzuspinnen. Am Anfang kann man, wenn man irgendwann in 10 Jahren bei der Bank sein Konto eröffnen möchte, kann man durch gezielte Fragestellung die Persona erörtern. Dann landet man in einer User Experience und einer sozusagen Produktgeschichte für diese bestimmte Personengruppe. Ja, so könnte ich mir das vorstellen. Irgendwann, dass es darauf hinausläuft. Was bist du? Bist du Studierender? Ja, Mensch, dann hat jemand, der studiert, der wird ja jetzt demnächst in den Berufsalltag reinkommen. Und wenn ich mich mal meinen Berufseinstieg entscheide, Mensch, da hatte ich ganz viele finanzielle Bedürfnisse ganz am Anfang, ja. Bis ist man in der Familiengründung. Ach, da fallen mir auch 1000 Sachen ein, ja, von Eigenheim über unterschiedliche.
Also das Thema Vorsorge. Onboarding haben wir ja da auch wieder.
Da haben wir auch wieder das Thema Onboarding. Genau, richtig. Und deswegen ist es so spannend, also sich Nischenbanken einfach mal anzugucken, zu gucken, wie sie eine bestimmte Kundengruppe bespielen. Und da gibt es sehr viele, wie gesagt, auch verrückte Beispiele. Ja, natürlich die USA hatte auch sehr viele verrückte. Ich glaub, das Verrückteste, was ich mal gesehen habe, war eine Nischenbank nur für Barbershops. Okay. Ich kann dir nicht sagen, welche genauen Bedürfnisse Barbershops haben, so wie die Influencer, aber wenn es dafür ein Bedürfnis gibt, dann spricht das ja auch dafür.
Ja, okay. Ja, liebe Pavlina, war spannend und war kurzweilig. Ich habe eben schon mal auf die Uhr geschaut. Lass uns mal zum Abschluss kommen. Und im Abschluss meine ich jetzt tatsächlich im doppelten Sinne. Abschluss Jahr 2021. Wir sind kurz vorm Jahreswechsel, jetzt mit Blick auf 2022. Was kannst du vielleicht auch so als Impuls aus deiner Erfahrung, aus diesen unterschiedlichen Welten vielleicht auch mit auf den Weg geben? Was wünschst du dir? Was können die einen von den anderen vielleicht auch lernen? Also wenn wir jetzt die Welten mal unterscheiden in traditionelle klassische Banken versus Fintechs. Also was können ja Banker, Banken von Fintechs lernen und warum können aber auch Partnerschaften und Kooperationen, wir hatten ja eben das auch zwischendurch einmal kurz angerissen, warum kann das so wertvoll für die jeweiligen Akteure sein und was wünschst du dir hier vielleicht auch?
Ja, also dieses Thema darf ich ja tatsächlich ab dem 1.1. selbst auch bespielen und mit verantworten.
Das passt ja.
Drauf. Ja, genau. Ich glaube, dass die Fintechs in ihrer, sag ich mal, Disruptionsrolle oder die Drittanbieter in ihrer Disruptionsrolle genau richtig sind, weil sie die Banken vorantreiben. Ja, was ich aber entsprechend, und du hast es ja so nett einleitend gesagt, was natürlich in Vergessenheit gerät, ist, auf was für einer Infrastruktur man sitzt und wie viele Kunden man eigentlich bespielen muss und was für infrastrukturelle Anforderungen man erfüllen kann. Und ich glaube, was Fintechs sozusagen mitnehmen können fürs nächste Jahr ist, man kommt sehr schnell in diese Pitch-Position, ja. Man springt auf alle Banken drauf und versucht das Angebot zu verkaufen. Aber hier mehr Fragen zu stellen, ja. Also mehr zu verstehen, was wirklich die Probleme der Banken sind. Und an der Stelle sind ja witzigerweise die Banken die Kunden fast, ja. Das heißt also, man kann sagen, auch hier kundenzentriert eher die Fragen zu stellen. Und Banken können natürlich von Fintechs sehr viel, was auch das Thema unterschiedliche Arbeitsweisen angeht, ja, lernen. Und das Interessante ist, man kann voneinander am besten dann lernen, wenn man auch kooperiert. Kooperationen sollten niemals nur um die des Kooperationswillens passieren, aber dort, wo es einen Mehrwert gibt, ja. Und das muss jede Bank für sich selbst sozusagen erläutern. Aber wir hatten auch ganz kurz angerissen das Thema, wie viel die Banken zu tun haben. Und ich glaube, wir können nicht alles selbst schaffen und sollten wir auch gar nicht. Und
dafür gibt es ja dann entsprechend Dachverbände wie auch euch, die das als Projekt ja dann vielleicht auch übergreifend vorantreiben.
Genau. Wir werden mal schauen, was nächstes Jahr so passiert.
Ja, klasse. Also ich denke auch, da steckt eine riesen Chance für alle Beteiligten drin. Also Win-Win-Situation oder wenn man so will, eine Symbiose, die man da auch gemeinsam erreichen kann. Man kann es natürlich niemals pauschal auf alle über alle Institute hinweg so deklarieren. Und das hattest du jetzt eben auch zum Ausdruck gebracht. Das kommt natürlich auf die jeweilige Bank oder auf das jeweilige Institut an. Aber ich glaube, eine gewisse Grundaufgeschlossenheit, das ist erstmal das Entscheidende, auf andere Partner zuzugehen, zuzuhören und dann wirklich zu schauen, wo kann hier auch unser gemeinsamer Erfolg dann liegen.
Genau. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Hätte ich nicht besser machen können.
Ja, Pavlina, ich sage ganz herzlich danke, dass du jetzt hier im alten Jahr noch die Zeit hattest für den Podcast, für die Aufnahme. Hat mich total gefreut. Wir bleiben in Kontakt. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg vom ersten Tag an in deiner neuen Aufgabe rund um dieses Projekt Innovation. Ja, und vielleicht gehen wir auch irgendwann nochmal eine Fortsetzungsfolge an, Pavlina.
Ja, vielen, vielen Dank den Zuhörern und Zuhörerinnen. Auch ein wunderschönes 2022 mit sehr vielen kundenzentrierten Bankprodukten wünsche ich.
Sehr gut. Pavlina, liebe Grüße nach Berlin, alles Gute und an unsere Zuhörenden auch. Ja, einen guten Jahreswechsel, das wünschen wir Ihnen und ja, bleiben Sie zuversichtlich, starten Sie gut in das neue Jahr und bleiben Sie mir und meinem Podcast Leadership Neu Gedacht treu. Ich würde mich sehr freuen. Bis bald.
Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail@corinna-pomerening.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomerening und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Cisco, Ihr Partner für die digitale Transformation im Finanzsektor.